DW Menschen und Märkte.
Eine Messe für das Spiel. In Essen beginnen die internationalen Spieletage. Volkswagen expandiert. Die Wolfsburger öffnen wieder ein neues Werk in China. Ein halbes Jahr nach der Katastrophe. Unter welchen Bedingungen arbeiten die Textilarbeiterinnen in Bangladesch heute? Und viel Arbeit für einen neuen Präsidenten. Madagaskars Wirtschaft steht am Abgrund. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Nur wo er spielt, ist der Mensch ganz Mensch, hat der Dichter Schiller beobachtet. Und wenn's stimmt, können sich die Menschen, die die internationalen Spieletage in Essen besuchen, gerade besonders glücklich preisen. Von heute bis zum Sonntag kann jeder, der es will, dort die neuesten Spiele ausprobieren. Die Essener Spiel ist die größte Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele weltweit. Was es in diesem Jahr Neues gibt, weiß meine Kollegin Bettina Papenburg. Sie ist ganz Mensch in Essen.
So hört es sich an, wenn die rundliche gelbe Spielfigur Wacky kleine Magnetpunkte frisst. Dabei wird Wacky von 4 Monstern gejagt, die scharf auf seine 3 Leben sind. Das Brettspiel Wacky Wit erinnert an das 80er-Jahre Computerspiel Pac-Man. Norman Sommer hat es entwickelt, vor allem für eine Zielgruppe.
Eigentlich für die Leute, die in den 80ern tatsächlich mit diesen Homecomputern gespielt haben. Pac-Man noch vom Commodore 64 kennen oder vom Atari. Und für die, die inzwischen Kinder haben, weil die sind genauso begeistert davon.
Bei der Spiel können die Besucher weitere 800 Spielneuheiten ausprobieren und testen, ob sie spannend, tüftelig oder spaßig sind. Dazu zählt auch typisch Deutsch, bei dem die Spieler ihr Wissen über deutsches Brauchtum testen können, die Semperoper zeichnen müssen oder auch versuchen sollen, einen Porsche pantomimisch darzustellen. Für Comedian Kaya Jana, der das Spiel auf der Messe vorstellte, kein Problem.
Man darf Geräusche machen. Okay, das war ein Ferrari, nochmal. Ich glaube, das war eher ein Porsche.
Ob Spaß oder Wissensspiel, Strategie oder Geschicklichkeitsspiel, an allen Messeständen stapeln sich meterhoch Spielekartons. Verlage und Aussteller wollen für den Ansturm gewappnet sein. Denn deutsche Brett-, Würfel-, Karten- und Gesellschaftsspiele sind auch im digitalen Zeitalter beliebt. Die Branche setzt jährlich etwa 400 Millionen Euro um, den Löwenanteil zu Weihnachten. Einen Trend bei Spielen gibt es nach Angaben der Veranstalter der Spiel nicht wirklich. Allerdings setzen einige Verlage zunehmend darauf, Brettspiele mit elektronischen Komponenten zu verbinden. So können sich bei Scotland Yard Master die Detektive mit Smartphone und Tablet-PC und einer kostenlosen Spiel-App auf die Suche nach Mr. X begeben.
Ich klicke diese Suchfunktion Ortung an, bestätige das und halte dann mein Tablet-PC über den Spielplan. Es gibt 4 Handymasten auf dem Spielplan. Dann fotografiert man das ab und dann sieht man rote, gelbe oder grüne Funkwellen bei den Handymasten. Rot heißt natürlich, Mr. X ist überhaupt nicht hier. Hier ist grün. Das heißt, Mr. X ist ganz nah an diesem Funkmasten.
Und bei dem prämierten Kinderspiel Kakalakak ist ein batteriebetriebener Mini-Roboter in Form einer Kakerlake die zentrale Spielfigur. Diese soll vor allem Kinder zum Spielen animieren.
Der Computer ist die Konkurrenz zum Brettspiel. Und wenn man die Kinder auch ein bisschen vom Computer wegholen möchte, wieder an den Tisch zum Brettspiel, dann ist es sicherlich kein Nachteil, wenn man eine Komponente hat, die die Kinder kennen. Das ist ein Teil, was sie von alleine bewegt.
Und damit sich auch immer die passenden Brettspieler untereinander finden können, hat Matthias Liebeck die kostenlose Internetplattform Gesellschaftsspieler gesucht entwickelt. Der Informatikstudent wollte anderen die lange Suche im Internet ersparen.
Man kann quasi schauen, was gibt es denn in dem Umkreis meiner Postleitzahl an anderen Leuten, die gerne mit mir spielen möchten. Beispielsweise kann man dann sehen, okay, nächste Woche Freitag gibt's abends bei mir um die Ecke ein Treffen, wo schon sich 3 Leute angemeldet haben und die suchen noch 2 Mitspieler für irgendein Spiel, was sie da angegeben haben.
Bei der Spielmesse in Essen muss natürlich niemand lange nach Mitspielern suchen. Da geht's eher darum, einen Platz zum Spielen zu finden.
Aus Essen, dem Spielemekka im Ruhrgebiet, berichtete Bettina Papenburg. In 5 Jahren will VW der größte Autobauer der Welt werden. In dieser Woche unterstützte sogar der Europäische Gerichtshof die Wolfsburger auf ihrem Weg. Die Richter bestätigten, dass das sogenannte VW-Gesetz, das den Konzern vor feindlichen Übernahmen schützt, rechtens ist und nicht gegen EU-Recht verstößt. Von Unbilden juristischer Art scheinen sich die Wolfsburger aber eh nicht beeindrucken zu lassen. Vor einem Monat erst haben sie ein Werk in China eröffnet. Nun kommt schon wieder eines dazu. Markus Rimmele mit Einzelheiten.
Das neue Werk hat Kapazitäten für 300.000 Fahrzeuge im Jahr. Es soll vor allem Südostchina beliefern, so der Konzern, und den Produktionsdruck von den bestehenden Fabriken nehmen. Zunächst will VW in Ningbo Skoda-Modelle herstellen, andere sollen später folgen. Ende September hatte VW ein ähnlich großes Werk im südchinesischen Foshan und im August eine Fabrik in Urumqi im fernen Westen des Landes eröffnet. Alle drei Standorte sind Teil einer milliardenschweren Expansionsstrategie. Bis 2018 will das Unternehmen die Kapazität auf 4 Millionen Fahrzeuge im Jahr ausbauen. Im vergangenen Jahr waren es 2,8. VW reagiert damit auf die stark ansteigende Nachfrage. Der Absatz in China wächst schneller als der Gesamtmarkt. Schon heute stammt jedes fünfte in China verkaufte Auto aus der VW-Gruppe. Volkswagen ist seit fast 30 Jahren in China präsent. Die Wolfsburger produzieren vor Ort mit zwei staatlichen chinesischen Joint-Venture-Partnern, FAW und SAIC aus Shanghai. Mit letzteren ist das Werk in Ningbo entstanden. Die Volksrepublik ist der wichtigste Einzelmarkt des Konzerns. Kritiker warnen vor einer zu großen Abhängigkeit von China.
Aus Shanghai berichtete Markus Remmele. Vor einem halben Jahr gingen schreckliche Bilder um die Welt. In Bangladesch war ein Fabrikgebäude eingestürzt und hatte mehr als 1000 Textilarbeiterinnen unter sich begraben. Das Unglück warf ein Schlaglicht darauf, woher unser Wohlstand eigentlich kommt. Zu einem großen Teil nämlich aus den armen Ländern der Welt. Dort schuften Menschen unter unmenschlichen Bedingungen für einen Hungerlohn, damit wir Hemden kaufen können, die nur wenige Euro kosten. Jürgen Webermann hat sich gefragt, ob sich nach dem Unglück vom April dieses Jahres die Arbeitsbedingungen in Bangladesch gebessert haben.
Unter den Trümmern lag Shilib begraben. Sie konnte sich nicht mehr bewegen. Es dauerte qualvolle lange Stunden, bis man sie herausschnitt. Ihre Beine konnten die Ärzte aber nicht mehr retten. Ein halbes Jahr später lächelt Shilib wieder. Ein Arzt passt ihr zwei Prothesen an.
Ja, ich habe in dieser Fabrik gearbeitet, aber jetzt kamen diese Mediziner und sie haben mir neue Beine mitgebracht. Ich habe das Gefühl, ich werde wieder laufen können.
»107 Prothesen, ein Zeichen des Mitgefühls von einer Stiftung aus Thailand. Die westlichen Textilkonzerne dagegen schachern immer noch darum, wie viel Geld sie für die Opfer bereitstellen sollen. Ein Treffen in Genf im September scheiterte. Die Textilindustrie prägt Bangladesch wie kein anderer Industriezweig. 3 bis 4 Millionen Menschen arbeiten in den Fabriken, 80% sind Frauen. Es wurde viel gestreikt in den vergangenen Wochen. Die Katastrophe im Rana Plaza hat auch die Menschen in Bangladesch aufgewühlt. Auch Asma, sie ist 18 Jahre alt, ihr Lohn etwa 30 Euro pro Monat. Das reicht gerade mal für eine karge Hütte im Slum. Die Fabrik, in der ich beschäftigt bin, erstreckt sich über 9 Stockwerke. Da arbeiten 1000 Frauen, aber es gibt nur einen Notausgang. Asma meint, ihr Job sei lebensgefährlich. Das zu überprüfen ist aber nicht einfach. Es gibt zwar Fabrikbesitzer, die die Tore öffnen, Exporteure, denen klar ist, dass der zunehmend schlechte Ruf Bangladeschs auch dem Geschäft schaden könnte. Und es gibt verstärkt Kontrollen seit der Katastrophe im April. Aber vor allem Subunternehmer scheinen genauso weiterzumachen wie immer. Einem Team der BBC gelang es vor wenigen Wochen, Missstände in Fabriken aufzudecken. Ich komme gegen Mitternacht nach Hause, aber schon morgens um 5 muss ich wieder aufstehen. Ich fühle mich wie ein Gefangener. Sagt ein Arbeiter, der in einer der großen Fabriken beschäftigt ist. Viel schlimmer noch, für Stunden war das Türgitter einer Näherei sogar verschlossen. Die Reporter haben das gefilmt. Hätte es gebrannt, wäre die Fabrik eine Todesfalle geworden. Die Arbeiter produzierten gerade Jeans für die Supermarktkette Lidl. Lidl erklärte daraufhin, man sei besorgt. Das Unternehmen habe viel Geld ausgegeben, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ein Fabrikbesitzer sagt dagegen, die Konzerne würden fast nur auf den Preis schauen. Bei mir haben wir 54 Stunden auf dem Arbeitszettel stehen, aber die Überstunden sind auf einem anderen Zettel aufgelistet. Das ist alles ein großer Bluff, beschwert sich ein anderer Arbeiter. Genarrt werden sollen offenbar die Kontrolleure der großen Konzerne, der Internationalen Arbeitsorganisation ILO oder der Regierung. Und während Shilib mit ihren neuen Prothesen endlich wieder lächeln kann, hat die Textilindustrie längst neue Opfer produziert. Anfang Oktober brannte wieder eine Fabrik und wieder mussten mehrere Frauen sterben.
Eine Reportage von Jürgen Webermann. Madagaskar ist von allen Ländern der Welt, in denen gerade kein Krieg herrscht, das ärmste, hat die Weltbank errechnet. 90% der Madagassen lebt in Armut und die Staatskassen sind leer. Ausländische Investoren machen einen großen Bogen um die Insel im Indischen Ozean vor der Ostküste Afrikas. Morgen beginnt in dem bettelarmen Inselstaat die erste Runde zur Präsidentschaftswahl, der ersten nach dem Putsch von 2009. Der Sieger wird ein Land wieder aufbauen müssen, das am Boden liegt. Meine Kollegin Friederike Müller hat sich dort umgesehen.
Erik, Regis, Rakutu Malala und seine Kollegen läuten die kleinen Glocken an ihren Rikschas. Um die Schultern tragen sie bunte Wolldecken, denn morgens ist es hier im madagassischen Hochland kalt und sie müssen lange auf Kunden warten.
Seit der Krise haben wir nicht mehr viele Kunden. Die Leute, die hier leben, können es sich nicht mehr leisten, mit uns zu fahren. Ohne die Touristen würden wir gar nichts mehr verdienen und trotzdem reicht es manchmal nicht, um was zu essen zu kaufen.
Ob in der Stadt oder auf dem Land, ob Rikscha-Fahrer, Schneider oder Hausfrau. Armut, Angst und Sorge ums tägliche Überleben kennen sie alle. Denn die Auswirkungen der politischen Krise im Land bekommen alle zu spüren. Seit einem Putsch Anfang 2009 hält sich in dem afrikanischen Inselstaat Madagaskar eine Übergangsregierung an der Macht, die viele Staaten bis heute nicht anerkennen, darunter auch Deutschland. Geberländer stellten ihre finanzielle Unterstützung für die Regierung ein, die USA kündigten Madagaskar den zollfreien Zugang zu ihrem Textilmarkt. Über 30.000 Arbeitsplätze gingen allein dadurch verloren. Doch die Krise hat noch mehr Facetten, erklärt Harley Bridi, Leiterin der Weltbank in Madagaskar. Um eine Staatspleite zu verhindern, muss die Regierung massiv sparen.
Donc on voit une chute importante.
Die öffentlichen Ausgaben in den Bereichen Schulbildung, Gesundheitswesen, soziale Sicherheit und Ernährung sind sehr stark zurückgegangen. Das wirkt sich natürlich entscheidend auf das Leben und die Grundbedürfnisse der Bevölkerung aus.
Dabei war es vor 2009 zwischenzeitlich wirtschaftlich bergauf gegangen. Präsident Marc Ravalomanana hatte mit einer liberalen Wirtschaftspolitik Entwicklungsgelder und Investoren aus dem Ausland herangezogen und ein jährliches Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 5% erreicht. Doch der Vorwurf wurde laut, er wirtschafte in die eigene Tasche. 2009 putschte ihn Andry Rajoelina, sein größter Widersacher, aus dem Amt. Seitdem ist das Wirtschaftswachstum nach Informationen der Weltbank gleich null. Doch die aktuelle Krise ist nicht die einzige Ursache für den desolaten Zustand des Landes. Seit der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1960 haben politische Krisen das Land immer wieder erschüttert. Dazwischen konnte sich die Wirtschaft kaum erholen. Harley Bridi von der Weltbank.
Der wirtschaftliche Abschwung ist nicht neu. Er hat vor vielen, vielen Jahren begonnen. Es gibt zwar Wachstumsphasen, aber in der Summe kann man sagen, dass die Wirtschaft hier seit Jahrzehnten nur bergab geht. Jahrelanges Missmanagement äußert sich dann in Krisenzeiten besonders deutlich, so wie jetzt.
Viele Familien haben nicht genug zu essen. Noch subventioniert der Staat zwar Benzin und Elektrizität, doch lange wird er sich das nicht mehr leisten können. Ein Ende der Subventionen aber würde die Inflation weiter anheizen. Ausländische Investoren haben sich zurückgezogen oder ihre Aktivitäten stark eingeschränkt. Der Deutsche Heiko Schlittke leitet die Geschäfte des indischen Mobilfunkanbieters Airtel in Madagaskar. Seine Firma hält derzeit nur ihr Netz instand. Es weiter auszubauen kommt nicht in Frage. Dafür muss erst eine wichtige Bedingung erfüllt werden.
Erstmal natürlich vernünftige Wahlen, ein glaubwürdiges Resultat der Wahl, das dazu führt, dass eine Regierung antreten kann, die dann tatsächlich auch legitimiert verhandeln kann mit ausländischen Investoren. Das kommt ja auch dazu. Im Moment weiß ja kein Mensch, wenn ich da von irgendjemandem eine Unterschrift kriege, ob die auch morgen noch was wert ist. Und das verhindert natürlich in vernünftige Investitionspläne.
Regelmäßig bekommt der Manager Anrufe von Kollegen, die sich für Madagaskar interessieren und ihn nach seiner Einschätzung fragen. Denn Madagaskar hat großes Potenzial, verfügt über Rohstoffe und fruchtbare Böden. Heiko Schlittke ist sicher, hat das Land erst eine gewählte und international anerkannte Regierung, werden neue Investoren kommen. Erst nach ordentlichen Wahlen kann Madagaskar auch wieder mit Budgethilfe aus den Geberländern rechnen. Und ohne die wird es das Land nicht schaffen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Davon ist Stéphane Ravelosson überzeugt. Er ist Vizepräsident des madagassischen Arbeitgeberverbandes und nennt die aktuelle Situation aus Sicht der Unternehmer alarmierend. Vor allem die mangelnde Kaufkraft und die Angst vor der Inflation machen ihm zu schaffen. Trotzdem hat er Hoffnung.
Cette crise nous a forgé 4 ans quand même. 4 ans.
Diese Krise hat uns 4 Jahre lang geprägt. 4 Jahre lang. Ich glaube, das reicht. Wir haben wirklich alle genug. Und wenn wir eine Lösung finden und das Land wieder auf die Beine stellen, dann sage ich Ihnen, das wird ein anderes Madagaskar sein. Es wird sich unglaublich entwickeln, besser als alle anderen Länder ringsum.
Der erste Schritt auf diesem Weg nach oben wird die Präsidentschaftswahl sein, die morgen in Madagaskar beginnt. Diese Reportage von Friederike Müller beendet unseren Podcast für heute. Claudia Rack an den Reglern und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.